Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kopfkino und Linksverkehr.
Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir in unserem Podcast Diakonie und Kirche, Christian Link, Dekan im evangelischen Kirchenbezirk Baden-Baden und Rastatt.
Und Corinna Kopf, stellvertretende Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes des Kirchenbezirks Baden-Baden und Rastatt.
Wir haben uns heute überlegt, dass wir über ein ganz besonderes Thema reden wollen, nämlich Scham und
Schuld.
Wann bist du zum letzten Mal rot geworden?
Weil ich mich geschämt habe.
Weil du dich geschämt hast?
Na, regelmäßig, weil mir immer wieder mal lustige Dinge passieren.
Das ist das erste Anzeichen, dass wir uns schämen. Ich bin gestern Abend rot geworden, als ich am Kassenautomat zahlen wollte und habe es nicht hingekriegt mit deiner EC-Karte. Und hinter mir bildete sich eine lange Schlange. War mir peinlich.
Ja, ich habe gestern nicht mit meiner EC-Karte zahlen können, weil ich die wohl kaputt gemacht habe. Lustig, ein EC-Kartentag gestern.
Wir schämen uns und zeigen dadurch Emotionen und signalisieren, wir wollen es richtig machen. Und wenn wir es nicht richtig machen oder meinen, wir würden uns jetzt komisch anfühlen oder die anderen würden komisch gucken, dann schämen wir uns und manchmal erröten wir dabei.
Aber jetzt nochmal vorneweg, Schämen oder Scham ist ja ein großes Thema. Was ist für dich der Unterschied zwischen Scham und Schuld?
Scham hat etwas Peinliches, da fühle ich mich ertappt, und Schuld ist etwas, wo ich einem Maßstab, einer Regel, einem Rahmen nicht genüge, was man vielleicht auch messen kann. Es gibt dann große Schuld und kleine Schuld und ein bisschen Schuld, Schuldverursacher. Scham, das ist so zwischenmenschlich. Das passiert uns dauernd im Alltag.
Genau, und ich war bei einer Fortbildung. Und es war sehr spannend, weil da das Thema auch war, Scham oder Schuld, welche Gefühle oder was tragen wir so mit uns rum. Und da war relativ schnell klar, dass Scham das viel stärkere Gefühl ist. Das fand ich total spannend damals.
Erzähl.
Naja, also viel stärkeres Gefühl in dem Sinne, dass wir sagen, wir reagieren, wenn wir uns schämen, viel stärker emotional. Mhm. Also wenn ich jemanden beschäme oder jemanden beleidige und der sich dadurch schämt, reagiert der emotional darauf.
Und welche Reaktion hat er dann? Dann wird er rot und zieht sich zurück oder er fängt an zu schimpfen. Und
oder wird aggressiv.
Wird aggressiv.
Also da geht es ja zum Beispiel um diese Ehrbeleidigung.
Ah, diese also, Mutter, deine
genau,
Mutter.
Genau, deine Mutter hat oder du, dann schäme ich mich oder ich oder jemand wird beschämt. Und damit werde ich aggressiv oder werde wütend oder werde sauer. Verstehst du, was ich meine?
Mhm. Verstehe ich gut.
Wie ist das in Kirche? Mit Scham und Schuld? Also da hört man, ich finde, Kirche hört man immer mehr von Schuld wie von Scham.
Ich glaube, in der Kirche hört man mehr von Schuld und dann eben von Sünde, die man vor Gott bringt oder man macht ein Schuldbekenntnis im Gottesdienst, um Dinge auszusprechen und dann loszuwerden.
Was ist ein Schuldbekenntnis?
Wir bekennen unsere Schuld.
Ah.
Wir bekennen, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Das gibt es manchmal im Gottesdienst. Das ist liturgisch ritualisiert, dass man Dinge benennt, vor Gott bringt und dann einen Zuspruch der Vergebung erfährt. Das wäre nochmal die Frage, wie verstehen wir Sünde und Schuld und wie kann man das liturgisch auffassen? Denke nochmal drüber nach, wo kommt Scham vor? Adam und Eva schämen sich, dass sie nackt sind. Das steht in der Bibel ganz am Anfang. Sie erkennen etwas.
Und schämen sich.
Und schämen sich, denn sie waren nackt. Mhm. Also sie essen da von der Frucht, vom Baum der Erkenntnis. Und dann erkennen sie, dass sie nackt sind, sie erkennen ihre Menschlichkeit, ihre Körperlichkeit, ihre Sexualität, und Gott geht spazieren am Abend. In der Kühle des Abends geht Gott im Spazieren im Paradies und dann findet er sie nicht und ruft, wo bist du, Adam? Und die sind dann im Gebüsch und sagen, hier bin ich. Und er sieht, Habt ihr nicht gegessen vom Baum der Erkenntnis? Die Kirche macht dann ein großes Fass aus mit Erbsünde und Schuld und Paradies verlassen. Ich finde es eine großartige Freiheitsgeschichte und ich stelle mir an der Stelle Gott immer vor, wie er denkt, endlich sind sie so weit, dass sie ihre Komfortzone verlassen, dass sie Mensch sind, dass sie rausgehen aus diesem wohligen Zustand von Paradies. Ja, sie müssen das Paradies verlassen und es ist mühsam und schweißtreibend und schmerzhaft, aber sie haben ihr eigenes verantwortliches Leben. So ist der Mensch gedacht. Mhm. Und dann macht er ihnen Kleidung.
Schämen. Genau, weil sie sich schämen.
Genau. Ihr müsst euch nicht schämen. Ich bin bei euch. Egal, was ihr tut, ihr könnt jederzeit kommen und ich mache euch Kleidung. Das ist mein Glaubensbild. Egal, was passiert, Menschen können kommen zu Gott und er sorgt für uns. Und ihm ist absolut nichts fremd. Wir müssen auch nichts verbergen, sondern dürfen frei und nackt vor Gott stehen mit dem, was uns gerade beschäftigt.
Aber erlebst du Kirche so?
Nee, nicht immer. Also ich erlebe Kirche oft so, wenn ich sie mache und versuche so Kirche zu sein als offenen Raum, wo wir mit Versuch und Irrtum unterwegs sind, wo wir scheitern, wo wir denken, wir machen es nächste Woche gut und die Woche am Sonntag drauf stellen wir fest, das hat wieder nicht funktioniert. Und dann ist für mich Gottesdienst der Ort, um aufzutanken und das, was nicht gut war oder ich mir anders wünsche, anzuschauen, vor Gott zu bringen. Er nimmt das und sagt, dann machst du es nächste Woche nochmal. Ich bin da. Das ist mein Zugang.
Na, ich überlege jetzt gerade, für mich ist ganz oft, also Gottesdienst ist so das eine Thema, aber was ich immer wieder erlebe, ist, dass da so viele Konventionen, so viele Regeln vorhanden sind und ich merke, wenn ich denen nicht gerecht werde, dann schäme ich mich, weil ich vielleicht in dreckigen Turnschuhen im Gottesdienst sitze, weil ich vielleicht nicht genau das anhabe, was erwartet wird, weil ich vielleicht nicht so bin im Gottesdienst, wie es gewünscht ist. Mhm. Und da erlebe ich Kirche als sehr starr und mit vielen Regeln und für die Menschen auch das, also dass die Menschen das Gefühl haben, die da hinkommen, ich schäme mich, wenn ich nicht so bin und da nicht dazu passe.
Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Wir erzeugen oft durch das, was wir tun, Unsicherheit.
Ja.
Wir sind gewohnt, einen Gottesdienst in bestimmter Form zu feiern. Man weiß, es gibt hunderte von Regeln.
Ja, und man darf nur an bestimmten Plätzen sitzen, weil wenn man als Fremder in irgendeinen Gottesdienst geht und man setzt sich als Frau auf die Männerseite oder als Mann auf die Frauenseite oder in eine bestimmte Reihe, wo nur die sitzen dürfen, dann ist es richtig schwierig.
Wann hast du zuletzt die Männer- und Frauenseite erlebt? Gibt es das noch?
Ich glaube, in den kleinen Dörfern schon noch.
Oh, ich habe im Vikariat, haben sie die Kirche renoviert im Markdorf und da gab es tatsächlich am Lichtschalter noch Männerseite, Frauenseite. Das wurde damals dann aber erneuert. Ich habe das noch lange nicht mehr erlebt.
Und ich wusste immer, die Konfis mussten immer in der viertvordersten Reihe mussten die Konfirmanden sitzen.
Also es gibt Regeln, genau. Es gibt Regeln, wann steht man auf, wann setzt man sich hin. Es gibt Regeln, wie du sagst, das kenne ich auch aus in meiner Kindheit. Mit Turnschuhen geht man nicht in die Kirche.
Mhm. Zerrissene Hosen.
Zerrissene Hosen. Bunte Haare.
Zu kurze Oberteile.
Zu kurze Oberteile, genau. Aber nur für die...
Kaugummi.
Ja. Und die Konfirmanden müssen sich vorne hinsetzen. Und in reformierten Kirche gibt es auch noch Ältestenbänke. Da müssen sich die Ältesten vorne hinsetzen. Und es gibt ganz viele Regeln, was man singen darf und wie man singen darf. Muss. Und ganz schwierig ist, wenn dann eine Tauffamilie kommt und freut sich auf die Taufe von ihrem Kind und wird dann angeguckt. Mhm. Was haben die denn an? Wie sehen die denn aus? Die waren ja noch nie da. Was wollen die denn? Die können sich ja gar nicht benehmen. Die wollen dann auch noch ein Foto machen bei der Taufe.
Oder klatschen.
Oder klatschen.
Klatschen in der Kirche finde ich total faszinierend. Weil ich finde es richtig schön, wenn was gut war, dass geklatscht wird. Und ich merke immer, wie alle so ganz verhalten, dürfen wir jetzt hier einfach klatschen, weil der Organist ein tolles Abschlusslied gespielt hat.
Ja, oder der Pfarrer eine schöne Predigt gemacht hat und sagt, das hat mir gut getan. Oder einfach nach einem Gebet zu sagen, boah, super. Mhm. Nein, Emotion, du musst da sitzen bleiben oft. Ja, da wünsche ich mir, dass wir als Kirche uns entwickeln und mehr Reaktionen und Mitarbeiter da zulassen und die Unsicherheiten aufhören, dass Menschen, die kommen, das Gefühl haben, sie sind willkommen und sie können die Sicherheit gewinnen und müssen sich nicht schämen, weil sie anders sind. Mhm. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass die Leute, die da sind, gewohnt sind, es in einer bestimmten Form zu tun. Mhm. Und dann kommt jemand anders und verändert die Vertrautheit. Mhm. Das ist eine Dynamik, die man oft hat, macht es manchmal herausfordernd. Und dann wird manchmal sogar noch geguckt und getuschelt. Mhm. Also das Schöne am Christentum finde ich ja tatsächlich dieses Freiwerden durch den Glauben, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Gott vergibt alles und ist barmherzig und gnädig, ist der Herr. Und egal, was du tust oder gemacht hast, du darfst es ihm geben und er beschenkt dich mit Liebe, mit Gnade, mit Barmherzigkeit und sagt so klassisch, Gott achtet die Sünde und liebt den Sünder, nimm dich an, wäsch dich rein, eine ganze Bibel durch, viele Stellen, wo es um Reinwerden geht, wieder reinwaschen, neu werden, umkehren und dann bist du auch neu. Nur die Gemeinschaft lässt es nicht zu. Mhm. Die sagt immer noch, ah, das ist doch die oder das ist doch der. Der war jetzt 2 Jahre da, weil er Steuer hinterzogen hat. Wenn die Geschichte immer weitergetragen, anstatt dass man es mal ruhen lässt. Mhm. Wie soll denn ein Mensch so neu werden, frei werden, wenn die Gemeinschaft es nicht loslässt?
Ich glaube, da gibt es einen Unterschied zur Diakonie. Mhm. Weil wir keine Gemeinschaft im Hintergrund haben. Mhm. Also wir haben viele Einzelsettings, wir haben viele Beratungen. Die Menschen kommen zu uns und die haben dieses Gefühl manchmal dabei. Da wird doch über mich erzählt oder da denkt sich jemand wahrscheinlich irgendwas über mich. Oder die haben die Erwartung an mich, dass ich mir was überlege, weil sie jetzt zum 2. Mal kommen und vielleicht in der gleichen Notsituation sind oder eine neue Notsituation haben. Und die Gedanken mache ich mir gar nicht. Also die Erwartung an mich ist da, dass ich mir Gedanken mache, oh, jetzt kommt er wieder und jetzt erzählt er wieder und jetzt geht es dem wieder schlecht. Die mache ich mir aber gar nicht, die Gedanken.
Das heißt, du nimmst die Leute an, so wie sie sind, wie sie ihre Geschichte erzählen.
Ja.
Und dann kommst du mit ihnen ins Gespräch und dann ist Schuld, Scham Thema, inwiefern?
Also Scham ist Thema, weil sie sich einfach schämen für das, was passiert ist oder für das, was ihnen widerfahren ist. Das kann sein, es geht um finanzielle Themen, das kann sein, es geht um Themen wie Verhütung, Schwangerschaft. Das ist natürlich bei mir in der schwangeren Konfliktberatung regelmäßig Thema. Das kann sein, dass sie jemanden verletzt haben, dass sie sich getrennt haben, dass sie mit Situationen nicht klargekommen sind und davon erzählen und sich dafür schämen. Aber eigentlich ist unser Wunsch, dass sie den Raum haben, das Gefühl auch zuzulassen und zu sagen, ja, es geht mir gerade so. Ich fühle mich gerade nicht gut damit und ich kann das hier erzählen. Ich kann das ansprechen und ich kann das offen ansprechen und dann, wenn jemand vielleicht zum 2., zum 3. Mal kommt, kann sein, der kommt relativ schnell hintereinander, weil einfach manche Sachen Zeit brauchen und wir es nicht so schnell zusammen erledigt kriegen. Dann kann es sein, dass sie sagen, oh, ich schäme mich, dass ich schon wieder da bin. Oder wenn sie nach einer bestimmten Zeit wiederkommen, manchmal ist es so, dass Klienten einmal kommen und in der nächsten Schwangerschaft wiederkommen. Oder wenn Situationen sich doch nicht so ganz geklärt haben, wie wir es erwartet haben, dass sie nochmal kommen und dann sagen, ah, es tut mir leid, dass ich wieder da bin oder sich entschuldigen dafür, weil sie sich schämen, dass sie wiederkommen. Und ich denke dann immer, ich denke mir gar nichts dabei. Die haben die Erwartung an mich, dass ich mir groß überlege, oh, jetzt ist er wieder da und oh, was hat er alles angestellt und oh, der, ja, was ist da alles wieder verursacht worden? Und das mache ich überhaupt nicht. Die Gedanken mache ich mir nicht.
Das heißt, sie kommen zu dir und glauben, du hast dann eine Liste mit Dingen, die sie dir erzählt haben. du hast dir das alles gemerkt und du hakst ab und es gibt dann auch noch einen Kriterien- und einen Bewertungskatalog.
Genau.
Wo du sagst, oh, jetzt hat er aber nur 35 Punkten. Das ist ja richtig, richtig schlecht. Da muss man jetzt nochmal ein bisschen nachlegen. Und dann gibt's, ist dann die Erwartung, dass sie jetzt dann, ich sag mal, befragt werden oder gegrillt werden.
Na, die Erwartung ist schon manchmal da, dass wir, also das, was, dass ich was bewerte. Und ich glaube, es ist oft das Erstaunen, dass das nicht passiert. Mhm. Also, dass wir nicht bewerten und sagen, ich fange nicht ein Gespräch an und sage, oh, jetzt sind Sie aber ja schon wieder da. Und was haben Sie denn jetzt wieder mitgebracht? Und das ist ja ganz furchtbar. Und wieso haben Sie nicht besser aufgepasst? Und wieso sind Sie jetzt wieder schwanger geworden? Oder was soll denn das jetzt eigentlich? So fange ich meine Gespräche meistens nicht an. Sondern ich frage erst mal, was kann ich tun? Ja, und dann weiß ich auch nicht immer 100%, also was sind gerade die Themen und was beschäftigt die gerade, was war das letzte Mal Thema, das gucken wir uns dann zusammen an und schauen, ja, was braucht es gerade.
Und wie öffnet sich dann der Raum?
Nicht, indem ich Vorwürfe mache und bewerte, sondern tatsächlich, indem wir einfach da sind. Mhm. Da sind und fragen, was können wir tun? Raum geben zum Erzählen, Raum geben, um nachzufragen, Interesse zeigen.
Das heißt, ihr geht dann in die Tiefe, kommt ins Gespräch, der Raum wird geöffnet, sie erzählen, die Themen sind da, sie öffnen sich, erzählen von sich, was sie bewegt und du schaust dir das alles an.
Ja.
Wie geht es dann weiter?
Naja, ich versuche, so wenig wie möglich zu bewerten. Mhm. Also ich mache keine Wertung rein im Sinne von, ah, das ist jetzt aber, das haben sie jetzt aber so und so gemacht oder das ist ja jetzt ganz schlecht gewesen, sondern ich versuche das auch ein bisschen stehen zu lassen. Eben den Raum zu öffnen und dann gemeinsam zu überlegen, was braucht es gerade? Wo braucht es gerade Unterstützung? Braucht es die von mir? Braucht es eine andere Sicht auf die Dinge? Braucht es von irgendeiner Stelle irgendeine Hilfe?
Also brauchst du einen anderen Blick, brauchst eine Stütze, brauchst Hilfe?
Ja.
Okay. Und wenn das passiert ist, wie wird das Gespräch dann zu Ende gebracht? Das gebündelt?
Genau, wir bündeln, wir sortieren. Wir gucken manchmal auch noch ein bisschen auf das Thema, wenn das Thema ist, ich schäme mich so.
Ja.
Wenn es ein großes Thema ist, gucken wir auch, wie können wir das versorgen? Dass klar ist, das braucht hier nicht den Raum.
Wie versorgt der Scham?
Gute Nachfrage. Ich wusste, dass sie kommt.
Da sitzt jemand da, du siehst, die Schultern rollen sich ein, die Hände verknotet, der sucht die Worte, benennt nichts richtig, sondern umschreibt. Du merkst, oh, das sind Schulden oder Schwangerschaft oder Konflikte oder Angst.
Also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Manchmal benenne ich das. Manchmal benenne ich, dass ich sage, sie brauchen sich hier nicht zu schämen. Sie dürfen hier einfach sein. Manchmal tut es gut. Manchmal gucken wir uns das an, was das Thema dahinter ist. Also was steckt hinter der Scham? Was ist da gerade für ein Gefühl? Wie kommen wir da dran? Und was braucht es, um das gut zu versorgen? Wir sind nicht die, die, wie hieß das in Kirche, mit den Schuldbriefen oder mit der diese Absolution?
Ah, die Schuldbriefe, meinst du Ablass?
Ja, genau, Ablasshandel betreiben und irgendwas, ja, jemand kommt zu uns und sagt, so, das habe ich gemacht, gib mir doch die Erlaubnis. Also das ist gerade in den konfliktreichen Gesprächen immer mal wieder Thema, dass jemand so ein bisschen die Erlaubnis von uns erwartet.
Die Losbrechung oder so einfach den Zettel?
Genau, und da merke ich, da gebe ich oft den Gedanken zurück und sage, was braucht es denn, was braucht es für Sie, um das loslassen zu können und für sich akzeptieren zu können und auch sich da sehen zu können. Also wir spielen den Ball eher zurück und gucken dann mit den Menschen, was braucht es gerade.
Okay, dann habt ihr das eröffnet, die erzählen, sie sind offen, ihr dockt an. Mhm. dann findest du irgendetwas, wo du sagst, dann geht es einen Schritt weiter, also Unterstützung, Hilfe, an jemanden Drittes weitergeben, weil die anders helfen können. Mhm. Wie bündelst du das? Wie entlässt du sie dann? Wann merkst du, das Gespräch ist jetzt fertig? Oder klingelt einfach der Wecker? Du sagst, du hast 60 Minuten Zeit. Nach 60 Minuten sagt, time is up, auf Wiedersehen.
Das ist auch eine gute Idee, haben wir noch nicht eingeführt. Gibt es das bei euch?
Ja, beim Amen, beim letzten Orgelnachspiel ist der Gottesdienst rum.
Ja, das stimmt. Und beim Vaterunser läutet das Glöckchen. Ne? Da weiß man schon, jetzt ist nicht mehr lange.
Genau.
Okay. Nee, das haben wir tatsächlich nicht. Wir haben keine Glockenläuten, wir haben auch keine Wecker, die irgendwie klingeln. Ich überlege jetzt gerade, doch, wir haben zum Teil Uhren im Büro, wo man mal drauf gucken kann, wenn man irgendwie merkt, oh, jetzt geht's lang. Aber eigentlich ist es tatsächlich so, dass man es merkt im Gespräch. Also, dass man merkt, da ist jemand sehr in seinen Gedanken,
ja.
Da ist jemand sehr bei sich und braucht nicht noch mehr Input oder braucht gerade nicht noch mehr. Das kann passieren, dass es schon nach einer Viertelstunde, nach 20 Minuten so ist. Wenn jemand emotional sehr aufgewühlt ist, kann das sein, dass, oder es kann auch einfach sein, dass Gedankenanstöße kommen und man merkt, jetzt ist es gerade so, dass das Thema so bewegt und selbst bewegt, dass es nicht noch mehr Gespräch von außen sein sollte. Kann auch sein, dass es nach einer Stunde kommt, kann auch sein, dass es nach anderthalb Stunden kommt. Wir sind relativ flexibel in unserer Zeiteinteilung. Natürlich haben wir viele Termine hintereinander und viel getaktet, versuchen uns da aber immer auch den Freiraum zu schaffen, wenn wir merken, da ist jemand, der die Zeit braucht. Und dann kann es auch mal sein, dass man einen Moment warten muss, wobei das tatsächlich eigentlich gut funktioniert und sich immer gut einspielt. Und ich finde, man merkt es oft an der Haltung und an den Augen, ob jemand noch was braucht oder ob so ist, dass man merkt, das ist für heute gut. Und dann gucke ich, wie kann man gut wieder rund machen, sodass jemand gut gehen kann. Ich finde, es bringt nichts, wenn jemand sehr aufgewühlt und sehr in Rage geht, sondern finde es schön, wenn jemand einfach gehen kann mit dem Gefühl, da kann ich gerne wieder hinkommen.
Mhm. Wie machst du es rund? Hast du da bestimmte Worte?
Ich glaube, ich fasse es nochmal zusammen. Ich fasse nochmal zusammen, was wir gesprochen haben. Überleg nochmal, versuch es nochmal zu strukturieren.
Mhm. Ich finde das total spannend. Also ich kenne das auch aus der Seelsorge. Jemand kommt, erzählt, du merkst, da ist ein Thema, dann öffnest du den Raum. Manchmal wird Scham benannt, manchmal wird Schuld benannt. Also dann heißt, ich habe ein schlechtes Gewissen oder ich bin traurig oder wütend oder ich kann nicht schlafen oder bei mir immer mal wieder auch, oh, ich hadere mit Gott oder ich suche Gott oder ich weiß nicht, was Gott hält. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil mir was passiert ist. Das geht hin bis zur Beichte.
Mhm. Gibt es die bei den Evangelischen?
Mhm. Gibt es. Nicht oft, aber es gibt es.
Wie wird die gemacht? Wir haben ja keinen Beichtstuhl, oder?
In der Regel dann in irgendeinem Raum. Also entweder du gehst in die Kirche, das ist ein geschützter Raum. Viele gehen in die Sakristei.
Mhm. So, für alle nicht Wissenden, was ist die Sakristei?
Ah, die Sakristei ist der Raum in einer Kirche, wo der Pfarrer und der Kirchendiener, die Pfarrerin sich vorbereiten für den Gottesdienst. Da ist dann in der Regel auch ist das Taufgeschirr aufbewahrt, alles, was man braucht für den Gottesdienst. Dann zieht man sich um. Die Evangelischen haben oft Sakristeien, die dann auch Mehrzweckräume sind. Die Katholiken haben immer Sakristeien, die rein liturgische Räume auch sind. Die katholische Kirche hat tolle Sakristeien mit vielen Gewändern und bereitet sich richtig gut vor.
Mhm.
Ich habe Beichte immer in meinem entweder Besprechungszimmer, Arbeitszimmer gemacht. Und dann muss klar sein, also Seelsorgegespräch ist das eine, und Beichte ist das andere und dann muss klar sein, jetzt wird gebeichtet. Und dann geht es nach einem bestimmten Schema. Also, du willst beichten und dann wird gebetet und dann wird Beichtfrage gestellt und dann muss der andere erzählen, darf erzählen. Und dann gibt es tatsächlich eine Lossprechung, sagen, Im Namen Jesu Christi vergebe ich dir deine Sünde.
Na, und da geht es aber um Schuld.
Da geht es
um nicht um meine Scham.
Nein, da geht es nicht um Scham. Und ich habe es dann oft so gemacht, dass wir dann auch Abendmahl gefeiert haben. Mhm. Also, und das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich. Mhm. Also, dazu bin ich verpflichtet, das zu wahren. Darf ich auch niemandem was sagen?
Gibt es auch nicht im Mordfall?
Da,
auch nicht?
Das ist dann, da gibt es viele Filme, wo dann der Priester große Gewissensbisse kriegt, weil er den Mord gebeichtet bekommt und jemand Unschuldiges zum Tode verurteilt wird. Und er ringt dann mit sich. Ja, schwierige Gewissenssituation. Ich wüsste nicht, was...
Also dir ist noch kein Mord gebeichtet
worden? Mir ist kein Mord gebeichtet worden. Ich glaube, das kommt auch selten vor. Meine Angst wäre, glaube ich, wenn ich so etwas gebeichtet bekomme wie Kindesmissbrauch. Mhm. Wo ich weiß, da wird fortwährend ein Kind, ein Jugendlicher, ein anderer Mensch geschädigt, vergewaltigt, körperlich, physisch, psychisch unterdrückt. Das wäre, glaube ich, für mich ganz schwierig. Wüsste ich nicht, wie ich damit umgehe. Mhm. So, Scham und Schuld. Ich finde es spannend, was du erzählst, wie du so ein Gespräch machst. Es ist nämlich die gleiche Struktur wie ein Gottesdienst.
Okay.
Man kommt zusammen. Man hat einen Anfangsteil, wo man erstmal ankommt, warm wird, erzählt. Und dann gibt es diesen Teil, wo man sich öffnet und das Thema da ist. So, das ist dann meistens, wenn man was aus der Bibel liest und dann kommt die Predigt und dann kommt das Hilfsangebot oder der Impuls oder der dritte. Das ist so der Idealfall. Du kommst mit dem, was dich beschäftigt. Gibt es in diesen Raum des Gottesdienstes, kommst mit Gott ins Gespräch, zwischendrin singst du Lieder, die dir vertraut sind oder die du nicht kennst, die bestimmte Dinge ausdrücken, und dann hörst du etwas in der Predigt, was bei dir andockt, dir hilft, dich weiterbringt, Dinge ablegen lässt. Und das Ganze wird dann in einem Vaterunser gebündelt und am Ende in einem Segen.
Spannende Theorie.
Ich
bin dann in der Beratung die Predigt.
Genau. Du hast eine Botschaft für die, eine Lebensbotschaft. Und weil du Kirche bist, bringst du Kirche, bringst du Gott den. Die zeigen dir ihr Leben. Mhm. Und du gibst ihnen Raum, du öffnest den Raum und am Ende gehen sie gestärkt ins Leben.
Ich glaube, ich muss nochmal neu auf Predigten achten. Im Moment sehe ich mich nicht so in der Predigtrolle.
Nein, Predigt hat eine andere Funktion. Aber den Zuspruch hast du.
Ja.
Die spannende Frage ist ja, also Scham ist ja eine ganz natürliche Reaktion. Wir schämen uns.
Ja.
Wir werden rot oder es ist peinlich, da können wir ja mit umgehen. Manchmal müssen wir einfach Situationen üben. Also wenn wir zum ersten Mal irgendwo vor Menschen stehen und etwas sagen müssen, sind wir wahnsinnig aufgeregt und nervös und denken uns tausend Sachen aus, dass wir stammeln, die Hose verlieren, nackt sind, keine Ahnung. Und irgendwann merken wir können das. Oder wenn wir jemanden sehen, den wir gut finden, der uns emotional berührt, dann trauen wir uns ja auch nicht, die anzusprechen. Und wenn sie uns dann ansprechen, dann sagen, willst du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Keine Ahnung. Aber was ist mit Schuld? Wie entsteht Schuld? Wann fühlen wir uns schuldig?
Und war Eva die Erste, die sich schuldig gemacht hat?
War Eva die Erste? Und warum denken wir immer an Eva und nie an Abraham? Und warum wird diese Geschichte erzählt?
Nein, du hast sie ja vorhin noch mal ganz anders beleuchtet.
Ja, das mache ich ja gerne. Ich finde diese 11 Kapitel, die ersten 11 Kapitel der Bibel ja großartig, weil die Bibel ja nicht, es hat sich ja nicht einer hingesetzt am Anfang und gesagt, so, Leute, jetzt schreiben wir mal eine Bibel und fangen mal an, sondern man hat Texte gesammelt und sie dann in einem langjährigen Prozess zusammengestellt und gesagt, das ist uns wichtig und so soll es dann sein. Und dann hat man eben diese Schöpfungstexte und Kain und Abel. Also, der erste Gottesdienst in der Bibel endet mit einem Mord.
Von Kain und Abel.
Von Kain und Abel. Das erste Mal, dass geopfert wird und schon erschlägt der eine Bruder den anderen. Mhm. Und die Aussage ist, Gottesdienst ist konflikthaft. Geschwister sind konflikthaft. Und wir wissen nicht, warum Gott das eine Opfer anerkennt und das andere nicht. Mhm. Und wenn man das Ganze anguckt, diese 11 Kapitel, merkt man, alle Themen der Menschheit sind in diesem Thema, sind da angelegt. Warum ist der Mensch so, wie er ist? Woher kommt er? Warum tun wir Dinge, die über unsere Grenzen gehen, obwohl wir wissen, dass es uns verändert?
Und wann machen wir uns schuldig?
Und wie gehen wir damit um? Mhm. Es fühlt sich nicht gut an. Wir schämen uns. Mhm. Wir werden es aber nicht mehr los. Wir haben die Erkenntnis jetzt. Mhm. Und Gott macht Schürze.
Was macht er?
Schürze heißt es in der Lupe. Er macht ihnen Schürze.
Okay.
Kleidung. Und sagt, dem Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Und unter Schmerzen sollst du Kinder gebären. Klassische Rollenverteilung. Mhm.
Da kann man ein andermal noch drüber sprechen.
Ja.
Machen wir auch noch einen Podcast zu.
Ich glaube, Schuld entsteht dann, wenn es gegen Werte verstößt. Deine oder die der Gemeinschaft, in der du lebst. Also grundsätzlich möchtest du niemanden verletzen, dann passiert irgendwas und du merkst, du hast jemanden verletzt. Da fühlst du dich schuldig.
Und wie gehe ich damit um, wenn ich dieses Schuldgefühl habe? Wo kann ich damit hin?
Da kannst du es mit dir selber ausmachen. Oder du suchst klassisch jetzt Versöhnung, Auflösung. Du gehst ins Gespräch und guckst, was man machen kann. Also was kannst du daraus lernen? In der Schule, wenn was passiert, setzen wir uns mit den Kindern zusammen und sagen, was können wir daraus lernen? Mhm. Wenn in der Kirche etwas passiert, ist es oft schwierig, aber genauso funktioniert es da auch. Wir setzen uns zusammen und geben nicht dem anderen die Schuld. Also die ist ja immer, dass der andere schuld ist und du bist ein Idiot, sondern es könnte ja auch sein, oh, was ist da passiert? Schauen wir es uns mal an und ja, gucken, was können wir daraus lernen?
Und wie kann Kirche da sein, wenn es jetzt gar keinen Zugang zur Kirche gibt, aber ich mich schuldig fühle? Also wie finde ich sonntags im Gottesdienst? Du hast ja vorhin schon gemerkt, da habe ich mal direkt verpasst, das Schuldgeständnis oder wie hast du es vorhin genannt, was im Gottesdienst gemacht wird?
Das Schuldbekenntnis.
Das Schuldbekenntnis.
Ja,
habe ich ja schon wieder verpasst, dass es da kommt. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir ist irgendwas passiert, ich habe einen Konflikt, ich fühle mich schuldig, ich kann dir nicht klären, wie kann Kirche da sein für mich? Wo finde ich einen Zugang?
Ich glaube, du kannst jeden Pfarrer und jede Pfarrerin ansprechen und sagen, kann ich mal ein Gespräch haben? Mhm. Ich hätte gern Seelsorge oder würde gern mal mit jemandem reden und hätte gern auch einen geistlichen Zuspruch. Du kannst jederzeit beten, mhm, faltest die Hände oder faltest nicht die Hände oder setzt dich hin und dann stellst du dir Gott vor oder stellst dir nicht vor und sagst einfach, guter Gott, mir ist das und das passiert und fängst an zu reden mit ihm oder ihr, je nachdem, was du für ein Gottesbild hast. Mhm. Ich glaube, dass wir als Kirche im Moment noch zu abgeschlossen sind und nicht mehr so nach außen wirken wie früher. Das verändert sich gerade und das lernen wir wieder. Zu sagen, bei uns darf Schuld Raum haben und sie wird verwandelt in Versöhnung, in Segen, in Liebe. Mhm. Und Gott spielt dabei eine entscheidende Rolle. Also nicht wir vergeben, sondern Gott vergibt. Das ist, glaube ich, ich sage manchmal, der Trick am Christentum oder das Schöne am Christentum, du darfst es abgeben. Du musst es nicht selber ausmachen.
Was ist anders geworden zu dem, wie es früher war? Weil du sagst, es ist inzwischen schwieriger oder es ist nicht mehr so zugänglich?
Ich glaube, dass früher Kirche viel selbstverständlicher war. Mhm. Also wenn ich hier über die Landschaft fahre, überall die Kreuze auf dem Feld oder dass man selbstverständlich in jedem Dorf eine Kirche oder sogar zwei gebaut hat, dann denke ich, ja, das war früher für die Menschen selbstverständlich. Wenn wir heute ein Neubaugebiet bauen, dann bauen wir keine Kirche. Mhm. Weil wir genug haben. Da, wo das es selbstverständlich war, dass Menschen Sonntag in den Gottesdienst gegangen sind, dass das ganze Leben mehr von Kirche und dem Kirchenjahr bestimmt war. Mhm. Das verändert sich. Gesellschaft denkt Leben mehr ohne Gott als früher.
Ohne Gott oder ohne Kirche?
Ja, beides. Ohne Kirche sowieso und ohne Gott auch. Mhm. Und ohne Gott leben und Gesellschaft zu denken, finde ich keine gute Entwicklung. Und als Pfarrer und Dekan einer Kirche finde ich natürlich, Gesellschaft ohne Kirche zu denken, auch keine gute Entwicklung. Mhm. Aber da habe ich ein bisschen Eigeninteresse. Also ohne Gott leben zu denken, finde ich schade, weil uns da etwas verloren geht an Kraft und Halt für unser Leben.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, die Themen kommen dann, wenn es schwierig wird. Wenn es Konflikte gibt, wenn es Lebensthemen gibt, die beschäftigen, dann spielt Gott wieder eine andere Rolle. Dann spielt Glauben wieder eine andere Rolle. Also ich erlebe immer wieder mal in Beratungen oder in Situationen, dass jemand sagt, ja, Glaube ist für mich im Hintergrund irgendwie Thema gewesen oder auch kein Thema gewesen. Aber jetzt geht es mir gerade so, dass ich Schuld auf mich geladen habe oder mich schäme. Und das kriege ich an keiner anderen Stelle versorgt.
Und da sage ich, wie gut, dass sie zu dir in die Beratung kommen, dass du die Räume öffnen kannst, dass sie sich öffnen können, dass sie das aussprechen können.
Und die sind, Entschuldigung, die will ich nicht unterbrechen, aber und auch dann weiterschicken kann, wenn ich merke, das Thema hängt sehr mit dem eigenen Glauben und dem Glaubensbild zusammen und dann auch sagen kann, hier gibt es nicht nur uns, sondern es gibt auch Pfarrer im Hintergrund, mit denen sie sich weiter mit dem Thema beschäftigen können.
Genau, und die nehmen sich Zeit.
Ja.
Und die sind ausgebildet und die haben ein weites Herz.
Genau.
Und manchmal gibt es auch Pfarrer, die öffentlich anders wirken als in der Seelsorge. Und ich glaube, alle meine Kolleginnen und Kollegen sind total stark in der Seelsorge. Mhm. Wenn da jemand kommt und sagt, ich muss reden, nehmen die sich Zeit, hören zu.
Ja, das erlebe ich auch. Also ich erlebe das nicht, was ich manchmal sonntags im Gottesdienst erlebe, dass ich denke, Männer- und Frauenseite, die es ja nicht mehr gibt, und klare Regeln und Strukturen, sondern ich erlebe, wenn jemand sich auf den Weg macht und da Kontakt sucht und Gespräch sucht, dass er da jemanden findet, der da ist. Dass er eine Offenheit erlebt, da erlebe ich Kirche als sehr offen. Da erlebe ich Kirche als weit im Blick für die Menschen, für die Themen und gut versorgt werden mit dem Thema Scham und Schuld.
Ja, und ich wünsche mir, dass wir es als Kirche schaffen, ich sage jetzt mal, weniger Sitzungen und weniger uns mit uns selber zu beschäftigen. Oh, wir haben so viele Strukturen und Finanz- und Personaldebatten, sondern wieder Zeit finden, dass wir in die Gesellschaft nach außen sagen, wir sind da und wir haben Zeit und Kraft und Liebe für diese Fragen von Scham und Schuld. Das darf Raum haben, es ist geschützt und wir können durch die Botschaft, die wir haben und die Ressourcen, die wir haben aus der Bibel, Schuld wandeln. Also aus Schuld kann ja Lebenskraft wachsen. Du kannst lernen, du kannst es vergeben, du kannst dich verändern, du kannst Gott in deinem Leben anders Raum geben. Das ist eine riesige Kraft und Lebensressource.
So, und jetzt konkret. Ich komme zu dir, sage, ich habe mich schuldig gemacht.
So, dann sage ich erstmal, was ist los? Erzähl mal.
Okay, habe ich gemacht.
So, und dann sortieren wir mal. Was brauchst du? Und dann fällt mir in der Regel ein Bild, ein Bibelvers, ein Gedanke ein, den ich dagegen halten kann. Und je nachdem, was du brauchst, Vergebung, ein Geländer, eine Veränderung, Mut, etwas zu verändern, Kraft, ein Gespräch zu suchen, zu sagen, was braucht deine Seele, was braucht dein Herz und was braucht dein Leben? Und du darfst es dann machen. Und an der Stelle kommt dann der Mensch, und dann sind wir wieder beim Ablass. Wir denken dann, ja, du darfst es dann machen. Wir stärken dich, dass du etwas machst. Also Johannes, der Täufer, der sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium, tut Buße. Und Luther 95 These, wenn euer ganzes Leben, unser Jesus Christus hat gesagt, wenn euer Leben Buße sei, ist das ganze Leben Buße. Das geht nicht, ohne dass du was tust. Mhm. Gott macht Angebote und du darfst machen. Der Ablass entbindet dich davon. Da kaufst du einfach den Zettel, zahlst Geld und dann ist es erledigt. Du musst dich nicht verändern.
Dann muss deine EC-Karte aber funktionieren.
Ja. Und deswegen, das, so funktioniert es dann nicht. Du darfst das machen. In der klassischen Beichte gibt es die, wie heißt das dann? Contritio cordis, also die Zerknirschung des Herzens. Es muss schon ein bisschen Eigenanteil dabei sein. Sonst geht's nicht. Also Veränderung.
Also ich kann nicht einfach sagen, so, ich habe Schuld auf mich geladen, jetzt nimm sie mal bitte.
Genau. Sondern es muss in der
Schuld. Dann mache ich eine gute Spende.
Noch besser, ich spende eine Million und du sprichst mich von den Sünden frei.
Machst du nicht, demnach.
Natürlich nicht.
Also das heißt, ich muss auch noch selber an mir arbeiten.
Ja, das ist der Idealfall, okay. Wobei es ja freigestellt ist.
Ja.
Oder gehst einfach in die Kirche. Aber du willst ja auch eine Veränderung. Ja. Du willst ja auch, dass es anders wird.
Nein, sonst würde ich mich ja auch nicht melden.
So. Und jetzt innerkirchlich nochmal, die Gefahr ist, dass es ja moralisch wird. Also du kannst ja dann Schuld auch so konstruieren, dass du bestimmte moralische Verhaltensweisen bist. Und dann bist du wieder bei den Turnschuhen. Mhm. Also wenn du in Turnschuhen in die Kirche gehst oder sogar barfuß oder ungewaschen oder stinkend oder betrunken, dann machst du dich schuldig und dann wird sogar konstruiert, das ist dann Gottesbeleidigung.
Mhm. Käppi, ist mir auch aufgefallen. Käppi. Warum darf ich eigentlich keine Kopfbedeckung in der Kirche tragen?
Du bist eine Frau, du darfst deine Kopfbedeckung aufziehen.
Ah, als Mann darf ich keine aufziehen. Guck mal, habe ich schon wieder was verpasst, nicht mitgekriegt.
Männer ziehen die Kopfbedeckung ab im Gottesdienst und beim Essen und in geschlossenen Räumen. Das ist ein Zeichen der Höflichkeit und der Ehrerbietung.
Und meinst du, Gott hätte was dagegen, wenn im Gottesdienst ein Mann eine Kappe aufhat?
Ich glaube, Gott ist das egal.
Ich glaube, dem sind auch die Turnschuhe egal.
Dem sind die Turnschuhe auch egal. Da kommt es auf, wie kommst du, was ist deine innere Haltung? Jeder, der Gott sucht, ist willkommen.
Da haben wir noch einen Weg vor uns.
Ja, und diesen Weg haben wir immer wieder neu vor uns.
Ja.
Also wir meinen oft, jetzt hätten wir den Weg gefunden und dann dürfen wir den Weg immer wieder neu einschlagen. Oh, da gibt es auch Hunderte. Der Luther, der da sagt, der alte Adam muss täglich ersäufet werden. Das finde ich so ein bisschen brutal. Aber du darfst es jeden Tag, jede Woche neu versuchen.
Naja, wir haben ja auch ein Stück weit in uns immer wieder Dinge, wo wir direkt andere bewerten. Also wir sind ja auch nicht wertfrei.
Nee, wir begegnen ja auch Leuten.
Genau, und natürlich denke ich mir in dem Moment, der richtet es vielleicht ein bisschen streng.
Ja, also da kommen ja die eigenen Grenzen. Wenn jetzt da einer reinkommt, der wirklich ein wenig streng riecht, dann weiß ich, auch er ist ein geliebtes Kind Gottes, aber ich finde es gerade richtig anstrengend. Oder einer, der immer Krach macht und mit allen streitet und jeden mit Prozessen überzieht, zu sagen, du bist ein geliebtes Kind Gottes, auch das stimmt. Aber das Zusammenleben mit ihm ist schon richtig anstrengend.
Ja.
Und schränkt irgendwann ja auch die Gemeinschaft ein. Oder wenn einer brutal ist oder sonst was.
Ich versuche immer ein bisschen dahinter zu gucken. Ich versuche immer zu schauen, wo kommt es vielleicht her? Wie kann ich es nehmen? Wie kann ich manches vielleicht auch ansprechen, was mir auffällt? Ohne denjenigen abzuwerten oder zu bewerten oder zu beschämen. Ich finde, es ist die große Herausforderung, jemanden nicht zu beschämen in dem, was ich sage. Und mir ist es auch schon passiert, dass ich irgendwas gesagt habe und gedacht habe, ah, ich habe vor kurzem jemanden zum Beispiel gesagt, ach, sind ja auch nicht mehr lange da, geht's jetzt? Und dann hat die mich angeguckt und ich dachte so, oh nein, das Thema Rente ist vielleicht kein einfaches Thema. Und ich wollte die auf keinen Fall beschämen, aber ich hab da noch die Kurve gekriegt, aber ich merke, wie schnell uns das passiert, dass wir irgendwas raushauen und jemand dann plötzlich in die Situation kommt, dass er sich ganz unglücklich fühlt und bewertet fühlt.
Ja, das ist ja ein schönes Beispiel. Du weißt, derjenige, diejenige hat jetzt noch ein Vierteljahr und du sagst einfach, willst Smalltalk machen, sag, ah, sie ist ja jetzt auch nicht mehr lang da. Und merkst, sie wird blass und fängt an zu zittern und Tränen sind in die Augen, weil ihr das total schwerfällt.
Ja.
Du möchtest ja nichts sagen, dass den anderen die Tränen in die Augen reibt, aber machst du dich schuldig?
Spannende Frage.
Also du schämst dich vielleicht ein bisschen oder bist unsicher, weil du sagst, oh, die Reaktion wollte ich nicht. Weil es dir unangenehm ist, unter Umständen jetzt mit dieser Situation zu dealen?
Naja, ist schon die Frage, mache ich mich schuldig in dem Moment, wo ich jemanden verletze, dadurch, durch mein Verhalten?
Das ist eine spannende Frage. Verletzt du sie oder liegt das Problem nicht auf der anderen Seite? Du benennst einfach was.
Genau, ich benenne was, aber dadurch habe ich vielleicht zu einer Verletzung geführt.
Ja,
oder? Und dann habe ich schon nochmal, und dann ist für mich schon die Frage, wie gehe ich mit meiner Schuld um?
Ja, oder du hast es benannt und sie sagt, oh Corinna, es läuft mir jetzt gerade nicht neu, aber uns tut weh, aber du hast ja recht. Vielleicht hilfst du durch die Verletzung durch, ihr damit umzugehen.
Genau, es ist ja die Frage, wie ich dann damit umgehe.
Ja.
Und ich kann mich ja auch tatsächlich, also ich finde bei Schuld ist ja auch immer das Thema, dass ich mich entschuldigen kann.
Ha, das ist eine gute Frage. Kann man sich entschuldigen oder kann jemand anders immer nur einen von Schuld frei machen? Kann man es, also theologisch total spannend, theologisch gesehen können wir uns nicht selbst entschuldigen, sondern die Befreiung von Schuld, die Lossprechung geht immer von außen. Ich kann nicht sagen, ich vergebe mir meine Schuld. Es kann immer nur der andere sagen.
Aber das ist ein spannender Punkt, weil die Frage ist doch für mich, mein Schamgefühl sitzt bei mir. Und mein Schuldgefühl sitzt auch bei mir. Und natürlich gibt es Sachen, wo es die Lossprechung von außen braucht, aber wie oft braucht es eigentlich das Innere? Das Innere lossprechen und die innere Vergebung für sich. Verstehst du, was ich meine?
Ja, es braucht eine innere Annahme von mir selber.
Ja, und manchmal braucht es auch die innere Vergebung von mir. Da würde ich dir jetzt nicht theologisch völlig widersprechen.
Wie gut. Weil der andere kann ja auch an diesem Ding festhalten, um Macht auszuüben.
Genau, und vielleicht kann aber ich sagen, ich habe mich entschuldigt, ich habe das angesprochen, ich sehe, dass ich da Schuld auf mich geladen habe, aber ich kann mich innerlich davon freimachen und kann mir meine Schuld verzeihen. Oh, jetzt kommen wir noch in Verzeihen und Vergebung. Jetzt wird es gleich nochmal richtig theologisch spannend. Sehe ich dir schon an.
Verzeihen, vergeben, erinnern, vergessen. Ja. Ich glaube, die Frage ist, fühlst du dich dann als Opfer oder klein? Also, muss ja nicht sein, wenn du schuldig wirst, dass du dich klein fühlen musst, sondern einfach nur, mir ist etwas passiert und ich möchte das Verhältnis zum anderen wieder gerade rücken, auf Augenhöhe sein. dann brauche ich den anderen. Aber ich kann für mich sagen, ich habe darüber nachgedacht und für mich bearbeitet und ich lege es ab. Meinst du das?
Und ich lasse es los.
Und du lässt es los. Genau.
Und ich lasse mich den Schritt weitergehen, zu sagen, ja, das habe ich gemacht, aber ich verzeihe mir das auch, dass ich das gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass wir uns selbst die Schuld, ich versuche gerade nach dem richtigen Wort, also dass wir für uns selbst die Schuld abgeben können.
Also ich finde das als Erkenntnis total wichtig. Wir benennen und wir können es abgeben und es ist nicht mehr in uns. Theologisch gesehen finde ich es natürlich schön, wenn wir es dann Gott geben, weil es dann bei ihm ist. Und natürlich kommt dann auch immer so sagen, oh, ist das die Hybris des Menschen, dass er meint, er müsste jetzt sich auch selber vergeben und sich nicht in die Gnade und Barmherzigkeit Gottes einfügt? Ist aber das der nicht, Mensch ohne Gott?
Aber wird nicht genau durch, also kann nicht genau durch Gott das bewirkt werden, dass ich mir vergeben kann?
Das kann. Und sollst. Gott sagt ja dann, also, was noch vor vielen Jahren ein katholischer Kollege nach so einem ökumenischen Gottesdienst sagt dann, was das Schwierigste ist an unseren Gemeinden, dann beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern im Vater Unser. Und es sind schöne Gottesdienste und dann gehen sie heim und nehmen es wieder mit. Mhm. Lass es doch da. Wir haben da irgendeine Aktion gemacht, so wahrscheinlich mit Zettelschreiben und Wand, wo man Zettel in so eine Ziegelsteinwand legt und dann verbrennt und dann alles, was uns bedrückt, geht dann in Rauch auf. Sagt, lass es doch da. Also wenn wir ernst nehmen, dass Gott vergibt und annimmt, dann können wir es doch da lassen. Mhm. Spannende Themen. Mhm. Wir sollten irgendwann nochmal über Sünde reden. Mhm. Und was war das andere? Männer und Frauen in der Kirche.
Die Männerbänke und die Frauenbänke.
Die Männerbänke und die Frauenbänke, die Männerrollen und die Frauenrollen.
Mhm. Mhm. Und die Kappen, die die Männer tragen und oder die, auch nicht.
Genau. Oder die Hüte, die die Frauen tragen und die Männer da nichts sehen.
Ach, dürfen die Hüte aufbleiben? Wegen der Frisur?
Die Hüte?
Oder warum dürfen die aufbleiben?
Oh, das ist, glaube ich, komplex. Ich glaube, weil Frauen die Hüte aufhaben und weil es komplex ist, glaube ich, früher war es so ein Hut aufzustecken mit der Frisur. Ach so. Und der Hut dann nicht einfach und der gehört zur Kleidung. Also wir können ja bis zum nächsten Podcast darüber nachlesen.
Wie Frauen und Männer Hüte tragen.
Warum
und
dürfen Frauen Hüte tragen?
Das ist eine gute Idee.
Und wie das in anderen Religionen ist.
Ja.
Im Judentum haben die orthodoxen Juden die Männer immer eine Kopfbedeckung. Mhm. Und die Frauen eine Perücke.
Na, uns ist ja auch das Thema, warum müssen Schultern zum Beispiel bedeckt sein?
Ja, und warum reagieren Männer auf Frauen, aber Frauen nie auf Männer?
Ist das eine Theorie oder ist das eine These?
Nein, das ist die Frage. Die Frau soll bedeckt sein.
Ach so.
So. Dann sitzt daneben ein Mann, der hat das Hemd halb offen, zeigt seine halbe Brust, hat eine enge Hose an. Du siehst sein Hintern und sein Gemächt und sagt, keine Frau guckt dem auf die Eier. Das stimmt doch gar nicht. Aber wenn eine Frau das Haar zeigt oder die Schultern, werden alle Männer zu Sexmonstern oder was weiß ich.
Spannende Themen, die wir noch vor uns haben.
Ja, sind wir wieder bei Schuld und Scham. Wie reagieren wir aufeinander? Und was ist Konvention?
Ja.
Also, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir.
Ja, sehr gerne.
Spannende Themen.
Spannende Themen, die wir vor uns haben.
Ja.